Ja, es geht eigentlich vor allem darum, dass wenn wir eben über ein paar Sachen reden zusammen, in, was in den Vereinigten Staaten jetzt gerade passiert, dass wir am einfachsten, wenn wir mit dir jetzt, Konrad Ege, darüber reden, dass du dich kurz vorstellst, damit doch die Leute, die das hören, wissen, wer da überhaupt redet. Du bist im deutschen Sprachraum, bist du ziemlich bekannt durch deine Beiträge im Monitor, durch deine Artikel, die von Zeit zu Zeit in der WOZ erscheinen. Ja. Auf jeden Fall sind das meine Pisten, die ich habe. Aber vielleicht kannst du sicher mehr dazu sagen.
Also ich heiße Konrad Ege, ich bin seit, ja wie lang, seit 15 Jahren in den USA. Kam hier mit Aktion Sühnezeichen ursprünglich und habe dann nach und nach angefangen, nach meinem Dienst mit Sühnezeichen, für deutsche, deutschsprachige Zeitungen und Rundfunksender zu arbeiten. Und ich arbeite hauptsächlich zu Fragen der sozialen Lage in den USA, zu Friedenspolitik und zu eher religiös-kulturellen Themen.
Eine Sache, da bist du uns besonders aufgefallen, das war dieser Monitor-Beitrag wegen dem, wegen den Babys, die aus diesen Brutkästen von den Irakis rausgeholt wurden und der Familie Shaba, die da ja eine Pressekonferenz gemacht hat und dass das alles montiert war, eine entscheidende Kongressentscheidung, die damals zugunsten der damaligen Bush-Administration ausgefallen ist, das heißt, dass der Golfkrieg stattfinden kann. Kannst du uns die Sache nochmals erzählen nach das Nachspiel?
Ja, es war ein Monitorbeitrag, mit den ich mit dem Matthias Wert gemacht habe, der Matthias Wert mit mir. Und da ging es um die Frage, um die sogenannte Babygeschichte. Also als es in den USA die Debatte gab, ob jetzt die Amerikaner Streitkräfte nach Saudi-Arabien schicken sollten, da war ja anfänglich, gab es da keine Mehrheit für diese Entscheidung. Und dann wurden alle möglichen, ja, ich sag mal, es gab Gräuelgeschichten in die Welt gesetzt. Also es gab die irakische Besatzung von Kuwait war entsetzlich. Da gibt es erstmal keinen Zweifel drüber. Aber eine Firma in den USA, eine PR-Firma, ist von der kuwaitischen Königsfamilie angeheuert worden, da entsprechende PR über das Leiden der Kuwaitis und die demokratische Natur, die angebliche demokratische Natur von des alten Kuwait zu vertreiben. Und eine Geschichte, die da vertrieben wurde, war die sogenannte Babygeschichte, wo die irakischen Soldaten sollten, also was weiß ich, Dutzende oder noch mehr Babys aus den Brutkästen gerissen haben in kuwaitischen Krankenhäusern, um die Brutkästen dann nach Irak zurückzubringen. Das war ungeheuer wirksam. Der damalige Präsident Bush hat das also ein halbes Dutzend Mal erwähnt in seinen Reden, um zu zeigen, wie brutal die Irakis seien. Und es gab eine Anhörung dann im Kongress, wo die Geschichte noch weiter verbreitet wurde. Und da gab es eine Kronzeugin, die hieß Naira, wurde nur als Naira vorgestellt, um ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen, um ihre Familie nicht in Gefahr zu bringen. Und die hat erzählt, dass sie das gesehen hat. Und also wie sich später herausstellte, war die Naira die Tochter vom kuwaitischen Botschafter in den USA. Und wie sich später auch herausstellte, hat die Naira das gar nicht gesehen. Und sie hat das später auch nicht direkt zugegeben. Man kann sagen, sie hat später zugegeben, dass die Sache mit den kuwaitischen Babys, die da rausgerissen worden seien, was sie gesehen haben wollte, dass sie es in Wirklichkeit nicht so gesehen hat. Die Geschichte war also, man kann sagen, war
montiert,
wenn man es vorsichtig ausdrückt, war montiert, ja. Und der Beitrag lief in Monitor und Hill & Knowlton, das ist die amerikanische PR-Firma, die von den Kuwaitis bezahlt worden ist, die haben dann gegen Monitor geklagt für ein paar hunderttausend Mark. irgendwie wollten die ihren Ruf geschädigt haben, also die haben behauptet, man hätte ihren Ruf geschädigt.
Und wie ist der Prozess ausgegangen?
Die Hill & Knowlton hat auf Widerruf geklagt. Das muss ich heute in dem Beitrag sagen, sondern der Beitrag hat nicht gestimmt. Und dem hat das Landgericht Frankfurt, war das, glaube ich, hat das nicht stattgegeben. Wir haben dann eine Erklärung unterzeichnet. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da genau gesagt haben. Aber irgendwie, dass wir also, dass das kein persönlicher Angriff auf Hill & Knowlton Vertreter sein sollte. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das war. Aber wir haben auch irgendwas unterzeichnet. So ein, ohne um einfach zu sagen, wir wollten den Ruf nicht schädigen oder irgendwie. Aber auf jeden Fall, die Geschichte steht so.
Das heißt, dass man nicht auf den Inhalt zurückgekommen ist, sondern einfach, sagen wir, dass es nicht rufschädigend mit der Absicht geschrieben wurde, dass es nicht rufschädigend ist für diese Hill und Norton.
Um Intention, um die Intention der Geschichte. Und die Geschichte steht so. Ja, und gut. Ist auch von vielen anderen Stellen bestätigt worden. Also wir waren da nicht die, das noch nicht die Einzigen, die das...
Ich rede auch von dieser Geschichte, weil es dann die Interpretation und die Information darüber und die Kritik war ja damals fast nicht möglich am Golfkrieg. Also es war ja, sehr schwierig und dann erst im Verlauf der Zeit sind dann gewisse kritischen Töne hochgekommen und in den letzten Monaten konnte man ja wieder lesen über... eine doch tiefergehende Kritik nochmals, die auch in den Staaten auftaucht, wegen diesem Konflikt, das ist die Verwendung von diesem, Uranium-Schrot, also diesem Uranium-Munition, die eingesetzt wurde und die doch die Konsequenz gehabt hat, dass mehrere tausende Soldaten, die im Einsatz standen, jetzt Schäden davon tragen. Kannst du dazu etwas Präziseres noch sagen?
Also es gibt, ich weiß nicht wie viele, aber Tausende, ich glaube es sind 10.000 bis 20.000 amerikanische Soldaten, die am, das bezeichnet man als Gulf War Syndrome, also Golfkriegssyndrom leiden. Das sind ganz diffuse Krankheitserscheinungen, Nervenleiden, Kopfschmerzen. Oder Kinder, die gezeugt wurden von den Männern oder geboren wurden von den Frauen, haben Geburtsschäden und die Leute fühlen sich müde. Niemand weiß so richtig, was denen fehlt. Die Regierung, die amerikanische Regierung, hat jetzt aber anerkannt, hat das als Krankheit anerkannt, die mit dem Golfkrieg in Verbindung steht. Aber niemand weiß eigentlich wirklich, woher das kommt. Das kann von diesen Urangeschossen kommen oder das kann kommen von Impfungen, die Soldaten damals bekommen haben gegen irakische biologische Waffen, die man vermutet hat. Und die Impfstoffe waren zum Teil nicht getestet. Man weiß es einfach nicht, woher das jetzt wirklich kommt. Und das sind ja nur die amerikanischen Soldaten, die da betroffen sind. Also obwohl ich keine Fakten habe, ich würde stark annehmen, dass es auch viele Iraker gibt oder Kuwaitis gibt, die genauso an ähnlichen Symptomen leiden.
Und da ist ja die Informationsblockade sehr stark, immer noch. Gerade was betrifft, was die Situation in Irak selber ist und auch was im Süden von Irak passiert, das ist und auch was im Norden übrigens passiert, das geht ja dann richtig Richtung Kurden und da ist die Information, die zirkuliert schlecht, aber ich möchte noch, weil wir hier in den Staaten sind, auf einen Aspekt gerade deswegen kommen. Wenn eine Frau eine Katze in ein Microwave gibt, Mikrowellen, und um die Katze zu trocknen, und weil in der Gebrauchsanleitung nicht steht, dass man die Katze nicht in den Mikrowellenofen geben darf, da macht sie einen Prozess gegen die Firma, gewinnt den Prozess gegen die Firma, weil die effektiv in der Gebrauchsanleitung nicht festgehalten hat, dass man eine Katze nicht in den Mikrowellenofen geben darf. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Prozesskultur, sehr, sehr viele Anwälte, die sich breitwandig anbieten, dass wenn irgendein Unfall oder irgendwas passiert, dass man dann mit dem Anwalt auf jeden Fall auf die Behörden, Unternehmen, was auch immer, losgehen kann und dann kommt man zu seinem Recht. In dieser Frage, irgendwie stimmt da etwas nicht, wenn Tausende von Soldaten betroffen sind von Konsequenzen von diesem Konflikt, warum kommt das nicht anders an die Öffentlichkeit in diesem Land, was ja überall als freies Land dargestellt wird?
Also das kommt schon in etwa an die Öffentlichkeit, also die meisten Leute sind schon irgendwie informiert, dass es sowas gibt, dass es da ein Problem gibt. Aber niemand weiß, woher das denn jetzt nun genau kommt, dass sie das hatten.
Und die Anwälte sind nicht in der Lage, irgendwelche Forschungsergebnisse, auch die betroffenen Familien, die betroffenen Soldaten sind nicht in der Lage, alle notwendigen Untersuchungen in die Wege zu leiten, weil da geht es ja doch um mehrere Hunderte, vielleicht mehrere tausend Menschen, die Konsequenzen und Schäden davon.
Das ist einfach rechtlich schwierig. Also das Gesetz ist so geschrieben, dass also wer im Dienst, im Zuge seines Dienstes Verletzungen erleidet, der kann nicht, also im Zuge seines Dienstes für die Regierung eine Verletzung erleidet, der kann nicht die Regierung verklagen. Die Regierung ist also in etwa immun von solchen Sachen. Mhm. Und haben ja auch damals die Vietnam-Veteranen mit Agent Orange, die haben nicht die Regierung verklagt, sondern die haben die Hersteller von Agent Orange verklagt.
Ja, eigenartig eigentlich, dass das nicht mehr...
Die Regierung beschützt dich.
Konrad Ege, du bist seit 15 Jahren, hast du gesagt, in den Staaten. Und in den 15 Jahren hat sich ja einiges verändert. Und wir erleben jetzt seit einigen Jahren, dass insbesondere eine Mittel- und Oberklasse vollständig angeschlossen ist an der zukünftigen Kommunikationsgesellschaft. Also Internet, das ist ja Microsoft, nur Stichworte. Das ist ein Phänomen, was vor allem von den Amerikanern ausgeht. Wie hast du die Veränderungen in den letzten Jahren hier erlebt? Ist das wirklich eine grundsätzliche Veränderung, die vor sich geht? Oder ist das einfach, wird das konsumiert als ein Drehen in sich? Ich muss mich anders ausdrücken. Wenn ich mir Radio, Fernsehen und andere Sachen anhöre, höre ich immer das Gleiche. Das heißt, die gleiche Musik, die gleiche Art, die gleiche. Und ich habe einfach den Eindruck, das dreht. Und die Leute springen dem Geld nach. Und es reden aber immer mehr Leute eben über die Revolution der Informatik, über die Globalisierung, über eine Veränderung. Gibt es reell eine Veränderung in diesem Land, in den Vereinigten Staaten jetzt?
Also was Informationsrevolution angeht, nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, also ich würde mal sagen höchstens 20% macht mit an dieser Revolution. Also macht mit, heißt Zugang zu Internet und Computers daheim und einfach sind mit, können wissen, wie man es bedient und alles. Und das sind natürlich die gehobene Bürger, also die einkommensmäßig der gehobene Sektor, und das sind so die intellektuellen Straßen und alles Mögliche. Aber für die meisten Leute, denen tut die Informationsrevolution herzlich wenig, außer dass sie ihren Arbeitsplatz wecken. Die Ausbildung der Menschen hier ist eigentlich entsetzlich schlecht. Also die Zahlen für Analphabetismus in den USA, also man schätzt immer so 30 Millionen, 40 Millionen, 50 Millionen sind Analphabeten.
Obwohl jeder in eine Schule gehen muss.
Ja. Sind also Analphabeten, als funktionelle Analphabeten, dass sie also zum Beispiel nicht fähig sind, eine Gebrauchsanweisung zu lesen, und dass sie nicht fähig sind, einen Busfahrplan zu lesen. Und das sind natürlich Leute, für die bleibt in dieser neuen Gesellschaft sehr wenig übrig, außer bei McDonalds arbeiten oder so, wo so die Tassen schon dastehen und nicht mehr Bürger draufsteht oder das Bild von Bürger drauf, das man richtig abtippt, muss dann genau rauskommen, wie viel Wechselgeld man zurückgibt. Und die meisten Leute fallen einfach raus aus dieser Revolution.
Das ist so einfach gesagt, weil es gibt auch Statistiken, die sagen, dass gerade in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren, während der Zeit von Clinton, sehr viele Arbeitsplätze geschaffen wurden, und dass das eigentlich nicht stimmt, sondern dass es eine sehr offensive, Arbeitsplätze schaffende Entwicklung festzustellen
ist. Richtig, und das stimmt. Also, aber was die Arbeitsplätze geschaffen haben, das sind oft nur Teilzeitarbeitsplätze. In den USA, in Statistiken, ich habe die jetzt nicht im Kopf, als neuer Arbeitsplatz gilt auch schon ein Teilzeitarbeitsplatz. Und viele der Arbeitsplätze sind im Service-Sektor. Das heißt also, und Service-Sektor verdienen einfach per Definition, was kriegen die, 6, 7, 8, 9 Dollar in der Stunde, dann geht es denen schon gut. Und das sind viele der neuen Arbeitsstellen, die entstehen. Es entstehen natürlich auch viele Arbeitsstellen für Computerprogrammierer und Designers von allen möglichen Software und solchen Sachen. Und diese Leute, wir bezeichnen diese Leute als Symbolanalytiker. Also Menschen, die mit Symbolen arbeiten in ihrem Leben. Also mit Computern tätig sind oder mit einfach die in dieser Informationswelt mitschwimmen. Das ist so die neue Klasse, die also enorm profitiert von denen. Das sind also Leute, die wenig Konkretes machen, sondern also keine handfesten Sachen machen, die in Arbeit, das sind auch so, die in Arbeit einfach am Schreibtisch, am Bildschirm stattfinden, die so Sachen kreieren für diese neue Informationswelt. Und das ist so, das wird so als Modell hinkehren, als ob jeder das machen könnte. Und das geht einfach nicht. Also das ist so der Wunsch, wenn man so Leute anschaut, wie Newt Gingrich zum Beispiel, sein Buch da, wie heißt es nochmal, das er geschrieben hat über seine Visionen von der Zukunft. Das ist seine Vision der Zukunft, dass jeder daheim sitzt und irgendwo rumtippt und alles automatisch, total Informationsaustausch und alles funktioniert. Aber wer macht denn das Zimmer sauber oder wer kocht denn dann oder wer bringt Müll weg und alles? Also diese Leute braucht man halt. Aber die haben immer weniger Einfluss und die fallen raus.
Und die kann man auch nicht, diese Arbeiten kann man auch nicht robotisieren.
Nee, also vieles muss einfach, also wer der Newt Gingrich braucht auch jemand, der seine Unterhosen wäscht. Also, dann ist der Computer nichts. Und das ist es halt.
Und das scheint es mir auch, aber wir werden Gelegenheit haben, mit dem Rifkin gerade diese Fragen zu stellen, weil er hat ja auch ein Bild, er schreibt vom Ende der Arbeit, und da scheint es mir etwas sehr utopisch zu sein, wenn man sieht, wie viele konkrete, praktische Arbeiten trotzdem noch überall gemacht werden müssen.
Also für viele Leute ist es das Ende der Arbeit, die kriegen keine Arbeit mehr. Also von daher, ich finde, was Rifkin schreibt, sehr interessant, aber ich kann mir das, also das ist schon also sehr idealistisch gesehen, wie er das sieht. Am Ende der Arbeit bräuchte ich auch Strukturen, die diese Reformen, die ihm vorschweben, umsetzen. Und die gibt es nicht.
Die Konsequenz, dass also obwohl statistisch gesehen die Leute arbeiten können oder Arbeit finden, aber irgendwelche schlecht bezahlteren Arbeiten finden, dass auch gewisse Kreise, die einen Mittelstandsjob gehabt haben oder die in irgendwelchen mittleren Funktionen von multinationalen Konzernen gewesen sind und jetzt ihre Arbeit verlieren und disqualifiziert werden und billigere Arbeiten, schlechter bezahlte Arbeiten annehmen müssen. Das kann ja auch eine Stimmung schaffen, die eine große Unzufriedenheit bringt. Also wenn ich mir anschaue, die Art, wie ich sehe das erste Mal das Leben der Amerikaner so, wenn ich sehe diese kleine Villenmentalität, die eigentlich da ist, wo mit diesem Autofetischismus und dem Fernseh- und gepflegten Gartenfetischismus, das ist so Sachen, die fallen einem ins Auge, dann zugleich die Leute, die zum Teil sehr, sehr fett sind und irgendwie frustriert aussehen.
Ungesund ernährt sind. Also die armen Leute in den USA, die sind einfach oft sehr ungesund ernährt meistens.
Und wenn man das sieht, kann das nicht auch Ausgangspunkt für komische Bewegungen sein, die ihren Ausdruck finden, sei es, dass Kirchen angezündet werden, dass irgendwelche Rechtsanarchisten wie diese Freemen während 80 oder wie viele Tagen Widerstand leisten dem Zentralstaat, oder dass irgendwelche rechtsextremen Entwicklungen stattfinden können in diesem Land.
Ja. Die Frage ist, wohin geht das Ganze? Also das weiß niemand. Also niemand kann es vorhersehen. Aber es gibt eine starke Atmosphäre der Unsicherheit in den USA. Sachen, die man noch vor 20 Jahren als selbstverständlich betrachtet hat. Also zum Beispiel, dass so ein mittlerer Manager bei AT&T oder bei General Motors, dass der hat einen Platz fürs Leben. Der wird da alt und kriegt eine schöne Pension. Und nicht mal das ist jetzt nicht mehr gewährleistet. Und niemand kann mir erwarten, dass er einen Beruf hat, den er länger als 5 oder 10 Jahre ausüben kann. Stellen werden wegrationalisiert, neue Anforderungen kommen. Und viele Leute, die rausfallen, das sind dann auch so Leute, so 40, 50, die einfach nicht mehr so mitkommen. Und das sind eigentlich, das war so das Rückgrat des amerikanischen Traums, dass ihren Kindern die Botschaft vermitteln, geht zur Schule, arbeitet hat, und weil die was wie Papa und Mama. Und so dieses ganze Gefüge, wo der amerikanische Traum konkret was versprochen hat seit Jahrzehnten und tatsächlich auch dann was geliefert hat. Also der hat ja für viele Leute hat ja gestimmt, der amerikanische Traum. Das fällt so allmählich weg. Und für Leute in der Arbeiterschicht, die haben das schon wesentlich früher gemerkt, dass das Ganze nicht mehr so funktioniert, die Entlassungen. Und die totale Schwächung der Gewerkschaften, das findet schon länger statt. Aber so diese Unsicherheit, die verbreitet sich immer mehr. Und wohin geht das? Also das kann vor 94 Kongresswahlen, haben die Leute massenweise diese rechten Republikaner gewählt. Jetzt, im November wählt man wieder, der Clinton gewinnt vermutlich wieder, einfach weil man nicht weiß, was man machen soll. Und viele der Republikaner werden wieder rausgewählt. Aber es wird sich, so was die wirtschaftlichen und sozialen Zukunftsvorstellungen angeht, gibt es im Parteispektrum des Establishments, also Demokraten und Republikaner, keine wirklich voneinander abweichenden Ideen. Eigentlich keine. Nur weiter so, und der Wall Street geht's gut. Also eigentlich ist es doch gut. Und mit den Umfragen werden wir schon irgendwie fertig. Und was machen die Leute dann? Wo wenden sie sich hin? Also manche wenden sich zur Religion. Viele hier in den USA, man geht ja viel in die Kirche, 40-50% gehen jeden Sonntag in Gottesdienst.
40-50% der Bevölkerung, ja. Ja, an jeder Ecke sieht man irgendwie eine von diesen Kirchen, das sind Wahnsinn.
Mehr Kirchen als Bars. Ja. Schweizer sind. und also da geht man hin.
Aber glauben die dann überhaupt, oder ist das ein reines gesellschaftliches Event?
Nein, die glauben schon. Das ist also ehrlich. Ja. Also das, oder man flüchtet sich in die Familie. Mhm. Das machen wir auch sehr stark, so diese Familienpolitik, Erhaltung der Familie, Familienwerte. Einfach. Und auch dann ein paar Jahrzehnte zurück, also alles gestimmt, also diese Idee, die Frau werkelt irgendwo daheim rum und die Kinder und alles. Also alles, was mal so schön gestimmt hat, sage ich mal, das will man reproduzieren, obwohl die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht mehr da sind. Also so eine also der Hafen der Sicherheit, Familie und alles. Aber das ist alles, das sind so Heftpflaster sind das. Die funktionieren, was weiß ich, vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre, aber dann das fällt so auseinander.
Und die 1989 eingerichtete Sozialversicherung, hat die einen Einfluss? Ich habe gelesen, ein kleines Papier, wie die Sozialversicherung funktioniert, Social Security, ja. Und die, wie man da die einzahlen Leute. Muss,
ja, ja.
Wie man da eine gewisse Sicherheit erhält. Und ich habe festgestellt in dieser Broschüre, dass das erst seit 1989 eingerichtet sei. Stimmt das nicht?
Das stimmt nicht. Das gibt es schon seit Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre. 1989 war eine Reform, frei von zu streichen. Also, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wo gehen die Leute hin? Also die Reichen, die Symbolanalytiker, die mit Geld, die setzen sich ab. Es gibt dieses wunderschöne Buch von Christopher Lash. Ich weiß nicht mehr, wie heißt der Titel. Aber da beschreibt das sehr schön, die Reichen, die setzen sich ab, die bauen ihre eigenen Vororte mit Mauern drumherum. Und wo die Kinder in die Schule gehen, wo man Privatpolizei hat und wo man elektronisch mit der ganzen Welt vernetzt ist. Aber was denen ist eigentlich ziemlich egal, was im Rest, jetzt mal überspitzt formuliert, aber denen kann es gleich sein, was jetzt in der Innenstadt von Washington passiert oder in Los Angeles. Die haben ihre eigenen Enklaven und da sitzen die und da sind sie glücklich, da haben sie ihren amerikanischen Traum. Das ist eine Minderheit. Man nimmt jetzt an, dass so 4-5% der Leute wohnen in solchen also gated communities. Also
gibt es da die Möglichkeit, das zu besuchen irgendwo, hier in der Gegend?
Weiß ich nicht. Da gibt es einen in Silver Spring, gibt es ganz in der Nähe hier. Aber ich weiß nicht, ich war noch nie da. Also, aber so, oder auch so Retirement Communities für ältere Leute mit Geld. Also eine eigene Polizei und alles. Also, wo in Kalifornien gibt es viel. Um Los Angeles. So. Und also dahin ziehen sich die Reichen zurück. Praktisch nach uns, also uns ist es eigentlich, wir machen unser eigenes Ding. Aber dann bleibt ja noch diese große Masse der Menschen. Das sind so 50, 60, 70% der Leute, die negativ beeinflusst sind von den Veränderungen, die passieren. Was machen die? Und man sieht es, also ich habe die Befürchtung, dass es einen Trend nach rechts geben wird. Oder gibt es, gibt ja eindeutig schon einen Trend nach rechts. Und dass das weitergehen wird. Weil die in den USA, so bizarr wie sich das anhört, aber die einzigen, die Kapitalismuskritik machen, Systemkritik machen, außer den wenigen Linken, die noch rumspringen. Also, ich will nicht zu negativ sein, aber das sind die Rechten. Also, wenn man sich so diese rechten Ideologen anhört, also von den Milizen und den anderen eher rechtsextremen Gruppen, also die haben einen Hass auf die Konzerne, die haben einen Hass auf die Banken. Die fühlen sich total verraten, da ist oft noch eine Menge gehörige Dosis Antisemitismus dabei und Rassismus, aber die haben die fühlen sich total verraten und die haben einen Hass auf.
Und was sind dann ihre Konzepte, die sie entwickeln?
Das sind einfach keine brauchbaren Konzepte. Das sind eigentlich keine Konzepte, das sind die Konzepte des Hasses oder gerade die Milizen. Also die Milizen, es gibt zehntausende Leute, kann man sagen, sind in diesen paramilitärischen Verbänden und die bereiten sich auf irgendeinen Bürgerkrieg vor, der irgendwann mal passiert und da rüsten sie dafür. Aber das ist auch keine. Das ist ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit, ist oft dieser Rechtsextremismus. Und viele Leute haben einfach keine Hoffnung oder wenig Hoffnung. Und dann die Schwarzen zum Beispiel, die flüchten sich auch so in ihre Version des extremen Nationalismus. Also es gibt eine starke schwarz-nationalistische Bewegung, die einfach Rasse vor allem anderen betont. Und man sieht das also Leute wie Farrakhan und und da wird einfach auf diese Weise Rassenpolitik gemacht, aber das spaltet alles. Also in den USA alles, was eigentlich die Leute, die negativ betroffen sind von den Veränderungen, das sind ja die meisten, die spalten sich ab. Also es gibt dann diese einzelnen Interessensgruppen. Die Schwulen machen ihr Ding, die Schwarzen machen ihr Ding, die, alle machen ihr eigenes Ding. Aber es gibt keine Bewegung, die so ja einfach die Frage stellt, wer profitiert jetzt von was? Und wie können es wir erreichen? Wie können wir das verändern?
Und kann man sagen, dass die Institution selber gegenüber rechtsextremistischen Umtrieben oder diesen Milizen vorsichtiger vorgeht, reservierter vorgeht? Wir haben jetzt gerade gesehen in den Zeitungen, dass die FBI ja während 80 Tagen eigentlich einen Bogen gemacht hat, verhandelt hat mit diesen Freemen, um sie, und jetzt sind sie, glaube ich, vor allem
im Gefängnis,
ja.
Was sagen wir so, wenn das die Black Panthers gewesen wären, die hätten nicht 80 Tage gemacht. Aber einfach, das war auch, also ich fand es vernünftig, dass die Wagner nicht einfach drauf losballern, wie damals in Waco. Einfach, weil man wusste, das sind Leute, die haben ein Weltbild, weil das bestärkt wird, je mehr Widerstand kommt. Also je mehr die Polizei gegen die Folge, umso mehr fühlen sie sich bestärkt. Und die waren sicher, also man weiß nicht sicher, aber die waren anscheinend schussbereit, diese Leute. Und das war eine vernünftige Strategie.
Was aber keine Antwort ist auf die Frage, die ich gestellt habe, eben wie weit das institutionell eine eher tolerantere Haltung ist gegenüber den rechtsextremen Umtrieben. Ich kann mir vorstellen, also ich glaube aus der Zeit von Black Panther und aus dieser Zeit, da gibt es ja nichts mehr, oder? Was da ist.
Kaum, ja. Toleranter, es ist schwer zu sagen, also tolerant in dem Sinn, dass der Rassismus in Amerika ist etwas, was sehr tief in der weißen Gesellschaft drinsteckt. Das ist einfach ein Fakt. Man kann als Weißer nur sehr schwer in diesem Land leben, ohne sich bestimmte Elemente des Rassismus anzueignen. Also das ist einfach, das ist so in der Kultur drin, dieser Systemrassismus. Und von daher, wenn man das bedenkt, dann ist es verständlich, dann kann man sagen, ja, dass zum Beispiel die Polizei den rassistischen rechtsextremen Gruppen gegenüber vorsichtiger vorgeht, weil viele in der Polizei vielleicht auch so Überzeugungen haben. Und gerade mit den Kirchenfeuern, diese Kirchenbrände da. Also gibt es die Untersuchung hier vom Nationalen Kirchenrat und von der Bürgerrechtsorganisation, die haben so 30, 40 Brände haben die untersucht. Wie geht es denn mit den Ermittlungen und so weiter? Und was die oft gefunden haben, ist gerade so auf dem Land in den Südstaaten, dass die Feuerwehr nur sehr zögernd mitmacht bei den Untersuchungen.
Bei den Brandbekämpfung?
Bei den Untersuchungen. Oder dass die sagen, ja, das war keine Brandstiftung, das war. Also es gibt mehrere Fälle, wo die örtliche Feuerwehr sagt, na, es war keine Brandstiftung, irgendein elektrisches Problem oder sowas. Aber wo sich später herausstellte, dass es doch Brandstiftung war. Also so in dem Sinn kann man sagen, dass der Staat, also übersetzt auf diese kleinen Polizeibehörden, dass der Staat viel toleranter hat. Obwohl jetzt, also muss man auch sagen, Clinton hat das jetzt richtig zum Wahlkampfthema gemacht, für sich selber, weil er so der Verteidiger des Guten in Amerika. Und es ist begrüßenswert, also dass man Präsident einfach sagt, so geht's nicht. Also hat ja auch, ja, das ist besser als anders. Ist wenig, aber besser als anders. Gleichzeitig werden Bürgerrechtsgesetze weiterhin unterhöhlt, auch von Clinton. Also.
Und jetzt vielleicht noch eine Frage eher. Persönlich meine, wie arbeitet ein Journalist, wenn er hier in diesem Riesenland ist, in Washington? Wie kann man da konkret arbeiten? Wie kommt man an die Informationen hin? Ist das vor allem eine Frage von Reisen überall hin, viele Kontakte, oder ist das eher die Lektüre der Tagespresse?
Internet.
Medien. Nee. Internet?
Nee, das ist nicht so wichtig. Also, nee, ist mehr die Informationsgesellschaft. Hat man alles sofort da? Nee, blöd. Also einfach. Wie ich das mache konkret. Also ich habe immer ein oder zwei größere Themen, an denen ich arbeite, die dann mit Reisen verbunden sind. Und dann, in 10 Jahren oder mehr, hat man alle möglichen Kontakte dann. Und dann so die Alltagsarbeit, die kleinen Stücke, die ich schreibe, das sind dann Sachen, die oft hauptsächlich am Telefon stattfinden.
Und das heißt, das findet von hier aus statt, da arbeitest du in alle Winde eigentlich, wenn ein Thema da ist, du kennst den und den und dann fragst
richtig,
du ihn.
Richtig, ja. Und ich habe ja so eine bestimmte bestimmtes Gebiet der Spezialisierung, also so soziale Bewegungen und religiöse Sachen, kulturell, also ja, gesellschaftliche Sachen. Und also ich mache nicht alles, also, aber und so in der Hinsicht würde ich sagen, da habe ich gute Kontakte.
Und welches ist die, sagen wir mal, die Zeitung, die amerikanische Zeitung, Wochenzeitung oder Monatszeitung, die eigentlich am, deiner Meinung nach am interessantesten berichtete, gerade über soziale Bewegungen, über die man vergleichen kann, vielleicht mit in der Schweiz, mit der Wochenzeitung oder Tendenz, Le Monde Diplomatique oder so?
Also es gibt die eine große, die Nation, hat Auflage von 100.000, glaube ich, Wochenzeitung.
Ist das groß, 100.000 in Freien
Für eine linksliberale Zeitung ist das groß. Mhm. Und die haben sehr fundierte Arbeit. Also die sind, kann man sagen, so im linken Spektrum der Demokratischen Partei angesiedelt. Dann gibt es eine sehr gute Monatszeitung, die heißt Monatszeitschrift, die heißt Progressive. Das ist eine Zeitschrift, die mehr aus dem linkspopulistischen Spektrum rauskommt, aus dem Mittleren Westen. Und die machen auch gute Hintergrundberichte, mehr bewegungsorientiert als die Nation. Die Nation, das sind oft so ein bisschen mehr ein intellektuelles Blatt. Progressive ist mehr bewegungsorientiert. In der Mother Jones in Kalifornien, die haben vielleicht bis zu 200.000.
Wie heißt das?
Mother Jones. Das war früher eine sehr gute Zeitschrift für Enthüllungssachen, so in den 70er Jahren. Es ist aber immer mehr so versandt, so dieses kulturelle Gelaber und alles, also und Musik und alles. Also nichts gegen Musikberichterstattung, aber es ist einfach mehr, man will mehr den Mainstream ansprechen. Also es lohnt sich nicht immer, Mother Jones zu lesen. Und dann eine Zeitung, eine Wochenzeitung, die wir hatten, die am ehesten mit der WOTS vergleichbar ist, The Guardian in New York, ist ja vor 4-5 Jahren eingegangen. Was haben wir noch? Ja, dann haben wir noch alle möglichen kleinen linken Publikationen, die zum Teil sehr gut sind, zum Beispiel Monthly Review.
Monthly Review?
Ja, gibt es in New York. Mhm. Die erscheinen seit 40, 50 Jahren. Die waren also eine marxistische, also die verbleibende marxistische Magazin. Die sind aber oft sehr interessant, gerade zu wirtschaftlichen Sachen. Wen haben wir noch? Ja, im religiös-kirchlichen Spektrum gibt es eine Reihe von interessanten Publikationen, die also Sojourners heißt eine oder Christian Century, die sich mit brennenden sozialen Fragen beschäftigen.
Sojourners?
Sojourners, die Wanderer. Sojourners.
Aha. Und Christian
Century.
Century, ja. Das
ist
sehr christlich.
Ja, Christian Century. Ja.
Ja, gut. Ich danke dir.
Ja, jederzeit.